Hallöchen und herzlich willkommen zur schon 5. Ausgabe vom Podcast Behind the Story. Mein Name ist Wolfgang Jung und ich freue mich, dass du mich heute auf einer weiteren inspirierenden Reise begleitest. Unterstützt wird der Podcast von campix.de und teamdigital.de. Ja, in jeder Behind the Story Podcast Episode möchte ich mit faszinierenden Menschen und Marken über ihre eigenen Herausforderungen, Ziele und ihre eigene Heldenreise reden. Vielleicht kannst du dann ein bisschen was für dein Leben mitnehmen oder für dein Business und bekommst ein paar neue Perspektiven. Das wäre mein Wunsch. Setz dich also jetzt zusammen mit mir und meinem Gast ein paar Minuten ans digitale Lagerfeuer und lass dich von den Geschichten und Erfahrungen meines heutigen Gastes inspirieren. Schau mit mir also so ein bisschen hinter die Geschichte, die du vielleicht schon kennst. Wenn du nach dem Podcast eine Idee hast, was ich besser machen könnte, wenn du mich bewerten möchtest oder du vielleicht sogar eine Idee hast, wer als nächstes Gast in meinem Podcast sein könnte oder dich selbst bewerben möchtest, dann freue ich mich sehr, wenn du mich anschreibst. So, und damit komme ich zu meinem heutigen Gast und ich freue mich wirklich total und wir haben auch schon einen kleinen Schnack vorab gehabt und es war wie immer. Wir haben uns, glaube ich, ein paar Monate nicht gesehen, aber wenn wir aufeinandertreffen, dann haben wir sofort Themen, die wir besprechen. Ich freue mich heute ganz besonders, Julia Reuter begrüßen zu dürfen. Julia ist eine erfolgreiche Unternehmerin und sie ist eine echte Expertin im Online-Marketing. Julia ist Gründerin von Herzblut Digital. Und sie hat sich als Expertin für Positionierung und Markenstrategie im Markt etabliert. Und alles, was ich so mitbekomme, wen sie dabei berät und was sie so macht, da kann ich sagen, selten habe ich einen Namen von einem Unternehmen gesehen, der so gut gepasst hat, denn Julia bringt komplett ihr ganzes Herzblut mit in ihre Projekte, das weiß ich. Julia hat ein tolles Buch geschrieben, das heißt Positioniere dich Schritt für Schritt zu deiner wirksamen Positionierung. Das Buch liegt hier neben mir am Schreibtisch, deswegen habe ich kurz rüber geschaut, wenn ihr später die Aufzeichnung seht. Und zwar nicht deswegen, weil ich das Buch sozusagen nicht häufig habe, denn das Buch liegt nicht jetzt hier, sondern immer auf meinem Schreibtisch, liebe Julia. Ich gucke da immer wieder rein. Es ist ein fantastisches Workbook und falls du das noch nicht kennst, dann auf jeden Fall die Props an das Buch, positioniere dich, solltest du unbedingt haben. So, ja, Julias Erfahrung bringt sie, glaube ich, im deutschsprachigen Raum so unters Volk und ich freue mich jetzt wirklich auf ein wahnsinnig inspirierendes und nettes Gespräch voller Erfahrungen und Learnings, die vielleicht nicht nur für Unternehmer und Unternehmerinnen interessant sind, sondern für jeden, der sich in irgendeiner Form auf seiner eigenen Reise befindet. Ich freue mich sehr, deswegen sage ich jetzt herzlich willkommen am digitalen Lagerfeuer, herzlich willkommen bei Behind the Story, herzlich willkommen, liebe Julia Reuter.
Vielen lieben Dank, Wolfgang. Ich würde sagen, da knistert es schon am Feuer, mein Herz schlägt höher bei dieser wunderschönen Vorstellung. Erstmal dafür vielen lieben Dank.
Sehr, sehr gerne. Julia, wie geht's dir? Wo bist du gerade? Wo erreiche ich dich?
Ja, ich sitze im schönen Bonn in meinem Arbeitszimmer und freue mich sehr, dass wir hier über die digitale Leitung so miteinander verbunden sein können.
Ja, schön. Genau, wir haben ja schon im Vorgespräch so ein bisschen drüber geschmunzelt, weil wir beide direkt, ich sag mal, frontal wieder im Marketing-Themen waren und uns über Positionierung und Marketing und Workshops und weiß ich was alles gleich unterhalten haben. Aber ich habe dir ja eben schon gesagt, mein Ziel in diesem Podcast ist es so ein bisschen, die Lebensgeschichte der einzelnen interessanten Menschen zu beleuchten, weil ich natürlich möchte, dass unsere Audience schon ein bisschen was mitnimmt für die eigene Entwicklung vielleicht auch. Und deswegen würde ich direkt mal reinstarten mit dir, liebe Julia. Du bist für mich sozusagen auf die Marketingwelt gekommen, auf der Campix in Berlin. Da sind wir uns im wahrsten Sinne des Wortes über den Weg gelaufen, mehr oder weniger. Genau, und dann hatte ich dich zunächst mal so als Online-Marketing-Expertin auf dem Schirm. Und heute bist du für mich eine echte Expertin für Positionierung und Markenbildung etc. Aber du bist ja nicht als Markenpositionierungsexpertin gestartet. Also magst du dich mal kurz vorstellen und so mal deine schulische und berufliche Vita ein bisschen beleuchten? Das wäre schön.
Ja, das mache ich sehr gerne. Also ich bin geboren in Berlin, in West-Berlin. Zu meiner Zeit stand auch noch die Mauer und auf unserer Seite war eine Tür aufgemalt. Da stand drauf, wer hier durchkommt, kriegt eine Mark. Das heißt, ich lebte in einer kleinen Insel und wenn man in den Urlaub fahren musste, dann müsste man auch immer erstmal 2 Stunden warten, bis man dann durch die Transitstrecke fahren konnte. Das war dann so meine Kindheit im schönen Berlin. Hab dann nach dem Mauerfall, also ich war ja sowieso, sag ich mal, zum Glück auf der richtigen Seite, aber hat natürlich die Gegend und mich auch mitgeprägt. War dann in Berlin noch weiter unterwegs, hab da auch meine Ausbildung gemacht nach der Schule. Ich war zuerst auf dem Gymnasium, dann bin ich freiwillig abgegangen, weil ich da, glaube ich, da war ich in der Pubertät und war ein bisschen überfordert und dachte nach einem Jahr, nee, das ist es nicht. Bin dann auf die Realschule gewechselt, das war super. Da ist es mir nämlich sehr, sehr leicht gefallen und ich war zum Schluss auch Schulbeste und konnte mir dann die Lehrstelle aussuchen. Das war nämlich auch für mich ganz klar, ich möchte gar nicht jetzt weiter in die Schule gehen, sondern eine Ausbildung machen. Ich hatte Lust auf was Praktisches, aufs Arbeiten und bin dann mit 16 Jahren schon ins Berufsleben gestartet, sehr, sehr jung. Hab dann eine kaufmännische Lehre gemacht, ganz klassisch, auch beim ganz großen Konzern. Dann im Anschluss, das war auch schon so eigentlich in der Lehre schon der Fall, da schnuppert man ja in jede Abteilung rein und war im Vertrieb und im Einkauf und ich glaube sogar im Lager. Auch im Marketing und da habe ich sofort gemerkt, so das ist das, was mir gefällt, hier will ich bleiben. Und habe dann die Jahre danach, ich habe dann noch so 2, 3 Jahre im Marketing gearbeitet nach der Lehre auf Betriebsseite, habe dann nochmal das Unternehmen gewechselt, bin dann auch nach Köln gezogen, weil ich jemanden kennengelernt hatte. Und in Köln habe ich dann auch nochmal ein Jahr gearbeitet und war dann noch tiefer im Marketing drin, habe zum Beispiel damals bei einem Radsportbekleidungshersteller gearbeitet, habe da den ganzen Katalog gemacht, das war noch sehr analog die Zeit, ich bin ja auch schon nicht ganz so jung mehr. also Kataloggeschäft war damals ein Riesenthema und überhaupt Print.
Julia, wenn ich kurz einhake darf, ich mache das immer ganz gerne so ein bisschen mit den Gästen, damit es für die Audience nachher transparenter ist. Wo befinden wir uns ungefähr zeitlich? Also du hast gesagt, mit 16 bist du in die Lehre eingestiegen und dann hast du 2, 3 Jahre gearbeitet, bitte?
22 war ich da so ungefähr.
Du warst da 22 und in welchem Jahr befinden wir uns ungefähr? Also jetzt wird natürlich dein Alter damit verraten.
Ja, das weiß ich jetzt nicht. Das war, glaube ich, 2002, 2003, okay. 2004, sowas in dem Dreh.
Okay, genau. 2000, sagen wir einfach mal 2004. So, okay.
Ja, genau, in dem Dreh war das.
Also du wusstest schon, deine Domäne ist Marketing. Das ist genau, schon mal interessant.
Genau,
das
war klar. Ja.
Vielleicht noch mal einen kurzen Schwenk zurück. Es ist ja so, wenn man Realschule macht, Gymnasium oder Schule generell, auch so diese Orientierungsphase mit 15, 16. Jetzt hast du ja gesagt, du bist mit 16 schon in den Beruf eingestiegen. Hattest du da schon eine Idee? Also wie ist die Lehre zu dir gekommen? Hast du einfach gesagt, ich nehme das, was ich krieg? Oder bist du durchs Elternhaus so ein bisschen geleitet worden? Oder wie kam das?
Naja, das war schon auch geprägt durchs Elternhaus. Also ich habe natürlich auch andere Ideen gehabt, habe mir auch andere Sachen angeguckt, so ein bisschen so ins Handwerkliche, Künstlerische, sowas wie Goldschmied oder sowas, fand ich auch faszinierend. Hat mein Papa das so ein bisschen mitgeprägt. Er sagt, ja, mach mal hier so eine schöne, klassische, kaufmännische Lehre, da machst du nichts falsch mit. Ja, und dann hat sich das auch gut angefühlt und es hat auch wirklich Spaß gemacht und bin dann auch schnell da reingewachsen dann einfach. Genau.
Okay, also du hast sozusagen dich am Anfang so ein bisschen leiten lassen oder wurdest geleitet, aber dann hast du doch gemerkt, in der Ausbildung hattest du die Chance, deinen Weg zu finden, so ins Marketing. Also fasse ich das richtig zusammen?
Ja, genau. Also da gibt es ja auch so verschiedene Wege. Ne? Also wenn du in der Lehre bist, dann wie gesagt, du guckst dann in alle Abteilungen mal rein und zum Beispiel Vertrieb habe ich gleich gemerkt, das ist so gar nicht so meins, ne? So kalter Quise und damals waren ja noch die Außendienstmitarbeiter und so. Das war nicht so meine Welt und auch der Einkauf, das war so ein bisschen immer das Gleiche, am Computer da langweilig Zahlen eintippen und Marketing war dann schon so, oh, eine Messe organisieren und sowas. Ne? Da war ich sofort, oh cool, da ist ein bisschen Action und dann kann man auch ein bisschen Fantasie anwenden und sich Sachen ausdenken, wie soll das denn alles aussehen und das hat mich sofort fasziniert.
Cool, okay. Ich wollte dich aber nicht unterbrechen, du bist dann von Berlin nach Köln.
Alles gut.
So, ja. Und jetzt, wie ging es dann weiter?
Ja, dadurch, dass ich dann ja so in dem Job drin war und mit dem Background kam dann halt so die Idee auf, okay, ich will da noch mal ein bisschen was nachlegen, so informativ und mich noch mal weiterbilden und habe dann auch ein bisschen recherchiert und habe dann in Köln einen ganz interessanten Studiengang gefunden und zwar Betriebswirtin mit dem Schwerpunkt Marketing Kommunikation an der Westdeutschen Akademie für Kommunikation. Die war seinerzeit sehr bekannt dafür, dass sie vor allen Dingen den Nachwuchs für die Agenturwelt herangezüchtet hat, sag ich es mal so.
Okay.
Und das hat mir sehr gut gefallen, weil ich schon die Berührungspunkte halt zu Agenturen hatte, durch das Kataloggeschäft und überhaupt durch das Gestalterische, was man überall immer wo braucht. Das war ja alles sehr printlastig noch. Und es hat mich sehr fasziniert. Und da war für mich so klar, okay, die Schiene noch tiefer einschlagen und das einfach noch mal mehr zu vertiefen. Und das war auch eine super Entscheidung. Das war ein zweijähriger Vollzeitstudiengang, zu dem ich mich dann da entschieden habe. Und es war eine ganz tolle Zeit, weil wir halt Dozenten hatten aus der echten Wirtschaft. Das heißt, das waren so Leute wie du, die normalerweise tagsüber in der Agentur arbeiten und dann halt uns einen Tag in der Woche da begleiten. Und dadurch war das halt sehr, sehr praxisorientiert. Wir hatten einen Dozenten, der hat bei Ogilvy gearbeitet. Ne? Also das war wirklich so die... Damals die Creme de la Creme aus der Agenturwelt. Wir hatten auch welche, die kamen von Jung, Format, Springer und Jacobi, also die ganzen
High Society. Also das ganz große Besteck war das sozusagen.
Genau, und das war aber auch mega, weil wir einfach da wirklich, wir haben uns einfach Kampagnen geguckt und wir sind ganz tief eingestiegen in Werbepsychologie und wie wirkt etwas und Wahrnehmung und Aktivierung. Und das war halt das, was ich einfach getrunken habe. Das habe ich so geliebt. Ich könnte jetzt mich doch da hinsetzen und denen stundenlang zuhören, weil ich es einfach so wahnsinnig faszinierend finde, wie wir Menschen ticken, beziehungsweise dass es ja auch eine Blackbox gibt und wie wir halt Menschen, sag ich mal, emotional erreichen können und was so passiert in Menschen, wenn sie Sachen sehen oder wenn sie Sachen erleben und wie man Menschen dadurch halt auch so, ja, auch ein Gefühl vermitteln kann oder positiv beeinflussen kann oder ihnen auch einfach ein schönes Gefühl schenken kann. Unabhängig davon, dass Marketing natürlich auch manipulieren kann. Ich bin mir auch dessen bewusst und finde auch das so gesehen erstmal interessant und spannend, habe aber auch ganz klare Haltung zu so ethischen Themen, können wir auch später gerne drauf eingehen. Mhm. Aber generell totale Faszinierung für das Thema der Mensch und die Marke letztendlich damals schon. Ja, und da.
Cool. Wann hast du denn deine Ausbildung oder diesen Studiengang abgeschlossen?
Ja, das muss dann wirklich von 2004 bis 2006 gewesen sein, so ungefähr, okay, glaube ich. Müsste ich nochmal im Lebenslauf genau die Zahlen gucken, aber ich meine, es war 2006, als ich da dann okay, mit meinem Betriebswirt rausgestolpert bin.
Machen wir jetzt 2006 einen kleinen Break in der Vita, bevor wir wieder einsteigen.
Ja.
Weil du hast ja in deinem Briefing gesehen, ich habe so eine Schnellfragenrunde.
Oh,
Schnellfragenrunde bedeutet, ich stelle dir eine Frage und du musst sie aber nicht in einem Satz beantworten, aber möglichst kompakt. Es geht einfach darum, dass ich dich der Audience ein bisschen besser vorstellen möchte. Viele der Antworten, also manche kenne ich, aber auch nicht alle. Deswegen bin ich mal ganz gespannt, was wir jetzt von Julia Walter erfahren. Bist du ready?
Ja.
Okay, gut. Dann ist die erste Frage aus dieser Runde, was ist dein Lieblingsbuch und warum?
Mein Lieblingsbuch ist Die Einladung von Oriah Mountain Dreamer. Das ist ein sehr, sehr schönes, poetisches Buch, was, wenn man schon den Eingangstext liest, man ins Fühlen kommt.
Okay, ich merke, Fühlen ist ein wichtiges Thema bei dir. Passt übrigens sehr gut zu meinen aktuellen Vorträgen, aber das ist ein anderes Thema. Zweite Frage, welcher Ort? Gibt es einen Ort, wo du sagst, das inspiriert mich am meisten und darf ich einen Tipp abgeben?
Ja, tipp mal.
Ohne, dass ich dich jetzt beeinflussen möchte, aber ich glaube, Radfahren spielt eine Rolle, oder?
Ja, teilweise.
Okay, also welcher Ort inspiriert dich am meisten?
Ja, auf jeden Fall die Berge. Ich fahre jeden Tag, jedes Jahr in die Alpen und habe mir in den letzten Jahren noch immer so eine ganz einsame Berghütte auf 1700 Höhenmetern gebucht mit meinen Kindern in the middle of nowhere und dann auch mit denen hoch immer auf den höchsten Gipfel klettern und das ist meine Welt, das fasziniert mich total, die Berge.
Und deine Kinder?
Die wandern mit.
Okay. Gut. Was ist dein Lieblingsessen?
Ach, ich esse alles gern. Ich finde es eher wichtig, so die Umgebung, mit wem man isst oder auch vielleicht ein schönes Ambiente. Und wenn es liebevoll zubereitet ist, ja.
Okay, also hast keinen Favoriten?
Nee.
Damit bist du absolut unique, weil bisher die Antwort, ich glaube, zu 90% war Bolo. Okay. Kim und alle, die bisher, Theresa Food und alle, die Damen am Dritter Behrens, immer Bolo. Okay, dachte ich schon irgendwie, die haben sich abgesprochen. Ich bin froh, dass du sagst, egal was.
Ich kann aber eine sehr gute Bolognese kochen.
So, da sind wir schon wieder beim Thema. Vielleicht sollte ich dich mit Britta und den anderen verlinken. Ja. Gibt es einen Ratschlag, wo du sagst, egal ob im Business oder im Leben, das ist so eigentlich der Ratschlag, den ich am meisten vor Augen habe, den sozusagen der beste Ratschlag, den ich je bekommen habe?
Ein Nein ist nur das Ja zu etwas anderem.
Okay, das also, ist so ein bisschen Verkäuferschule ist das oft, ne? Nein ja. bedeutet eigentlich ja.
Nein, nein, ich meine es anders. Ein Nein ist nur das Ja zu einem anderen, meine ich im Sinne von, dass man halt immer überlegen sollte, zu was man allem Ja sagt, mhm. weil man dann irgendwann keine Kapazität mehr hat, zu den wichtigen Sachen Ja zu sagen. Dass man lieber Nein sagt und dann Platz hat, für das an der richtigen Stelle Ja zu sagen.
Okay, also ist so ein Priorisierungsding auch ein bisschen.
Genau, ja. ja.
Okay, alles klar, verstanden. So, sehr gespannt bin ich auf die nächste Frage. Gibt es eine App, die du am meisten benutzt?
Ich habe extra vorher nachgeguckt auf meinem Handy, die Nutzungszeit auf iPhone ist auf jeden Fall definitiv WhatsApp.
WhatsApp, guck an.
Ja, WhatsApp nutze ich am meisten, gefolgt von Spotify, weil ich relativ viel Musik höre.
Okay. Da wirst du im Übrigen für alle, die jetzt uns woanders hören, da ist natürlich der Podcast auch zu hören später dann. Ne? Mhm. Spotify, Apple Music, Deezer und weiß ich was, was es da alles für Apps gibt. Ja, gut, okay. Bei Olympia, na gut, die Frage ist, erübrigt sich eigentlich bei dir, die Leute, die dir folgen. Ich stelle sie trotzdem für die, die dich noch nicht kennen. Bei Olympia würdest du am ehesten zu sehen sein in der Sportart?
Ja, auf jeden Fall Straßenrennen. Ne? Da habe ich ja schon mal versucht.
Warum warst du eigentlich nicht da? Du würdest die doch alle in Grund und Boden fahren, oder?
Nee, es hat nicht gereicht. Ich war mal 26. in der deutschen Rangliste. Und das war das Beste, was ich geschafft habe. Und ich bin Landesmeisterin von NRW gewesen. Aber weiter habe ich es nicht gebracht im Radsport leider. Aber immerhin.
Aber Landesmeisterin NRW ist ja schon, ich meine, wenn man NRW sieht, ist ja, glaube ich, das bevölkerungsreichste Bundesland, wenn ich mich nicht irre.
Ja, war auf der Bahn, war jetzt auch nicht so krass, aber war gut genug. Also ich will mich jetzt auch nicht kleinreden, aber es war schon. Ja.
Also das Verblüffende bei Julia ist tatsächlich, ich kenne sie ja persönlich auch und wenn man sie sieht, dann denkt man so eine ganz zierliche und dann überlegt man sich, wo kommt bitte der Drehmoment her? Ja? Weil ich habe schon diverse Geschichten gehört von Männerfahrclubs, die sonntagmorgens fahren und Julia wartet dann am Berg eine Viertelstunde auf die Herren, bis die dann auch da sind. Ja,
also, ja ich glaube, ich habe ziemlich viel Energie. Eine meiner Lieblingskundinnen sagte letztens zu mir, wo ich meinte, ja, ich weiß nicht, ich habe gerade nicht so viel Feuer, da meinte sie, wie kein Feuer, du bist doch im Flächenbrand.
Okay, lassen wir einfach mal so stehen. Die nächste Frage, FSK 16 Version.
Ja. Oh.
Was machst du als erstes, wenn du morgens aufwachst?
Ja, ich bin sehr diszipliniert. Ich mache in der Tat jeden Morgen Yoga als erstes.
Im Ernst?
Ja, außer am Wochenende. Aber unter der Woche, die 5 Tage, immer Yoga.
Krass. Du bist schon wirklich sehr unique, aber das ist ja auch genau das Ziel des Podcasts, die Menschen so ein bisschen rauszuholen aus diesem Mainstream, weil bisher haben alle gesagt, ich würde dir gerne erzählen, ich würde morgens Yoga machen und Mate-Tee trinken, aber die Wahrheit ist, ich komme nicht in die Gänge. Also ja, du bist, aber ich glaube dir per se, dass du sehr diszipliniert bist. Okay, also du machst morgens Yoga, cool.
Ja, ja.
Du hast die Chance, nächste Frage, 8. Frage, du hast die Chance, irgendeine historische Person, Persönlichkeit, egal ob sie aktuell lebt oder bereits verstorben ist, zu treffen und dich mit dieser Person auszutauschen. Gibt es jemand, von dem du sagst, boah, ey, mit dem mal oder mit der mal zu reden, das wäre echt ein Knaller?
Ja, so mit Marilyn Monroe in die Häuser ziehen.
Marilyn Monroe, weil?
Weil es eine tolle Frau ist oder war.
Okay. Und auch eine Marke übrigens, ne? Bis heute.
Absolut.
Ja, stimmt.
Absolut. Personal Brand, ne?
Personal Brand, lange vor LinkedIn. Und ja. Wenn das die Verena Bender hört, Grüße gehen raus, dass ich das jetzt so zusammenbringe, LinkedIn und Personal Branding, dann glaube ich, atmet sie mal durch. Verena Bender auch irgendwann demnächst mal Gast hier im Podcast. Okay, letzte Frage, Julia, durchaus ernst gemeint. Und bei dir bin ich da auch tatsächlich gespannt. Was war denn das letzte Geschenk, das du dir selbst mal gemacht hast?
Schwierig. Ich schenke manchmal meinen Kindern schöne Sachen und wenn ich dann sehe, wie sie lächeln, ich habe jetzt immer zum Beispiel das Thema Reiten ist bei uns gerade ganz groß, und wenn ich dann sehe, weil diese Reitstunden sind ja, Entschuldigung, echt wirklich sehr teuer. Ich glaube noch teurer
als Tennis. Du kannst hier ruhig offen reden. Ne? Ja.
Aber wenn ich dann sehe, wie die auf diesem Pferd sitzen und dieses Lächeln, das ist für mich irgendwie echt ein Geschenk. Das ist unbezahlbar einfach.
Ist aber quasi eine Ausweichantwort, ne? Das ist kein Geschenk für dich selbst. Okay, du belohnst dich da mit dem Glück deiner Kinder.
Das stimmt.
Eigentlich hätte ich lieber gewusst, was du dir selbst geschenkt hast. Denk mal drüber nach. Kannst du noch nachreichen?
Ja, ich bin sehr bescheiden.
Ich glaube, ich auch, ja. Okay, Julia, in deiner Vita waren wir, vielen Dank erstmal für die Schnellfragenrunde. Ich hoffe, der eine oder die andere hat ein bisschen mehr über dich erfahren. WhatsApp, Okay, und die Einladung. Wir sind in deiner Vita bei 2006. Du hast eine Lehre gemacht, du hast eine Weiterbildung gemacht, du hast jetzt einen Betriebswirt, glaube ich, ne?
Genau.
Ein Betriebswirt.
Betriebswirt mit Schwerpunkt Marketingkommunikation.
Du bist Betriebswirtin, junge Betriebswirtin, weißt schon, Marketing ist irgendwie cool, Kreativität ist cool, das gefällt mir alles. Wie ging es dann weiter?
Ja, wie ging es dann weiter? Ich stand ja dann quasi in den Startlöchern, so ein bisschen beeinflusst von dieser Agenturwelt, in die ich am liebsten auch sofort voll reingestartet wäre. Allerdings hatte ich ein Handicap und das war meine Liebe zum Radsport zu dieser Zeit in der Tat und meinem Traum, das zu dieser Zeit auch noch sehr exzessiv leben zu können. Wie schon eben angeteasert, war ich da schon auch sehr on fire mit und wollte diese Zeit auch unbedingt nutzen, um da noch so einiges mitzunehmen. War dann halt auch in einem Semi-Profi-Team. Ich war insgesamt dann sehr viel mit dem Radsport unterwegs. Ich bin bestimmt 30 Rennen im Jahr gefahren. Ich bin Bundesliga gefahren. Ich bin international gefahren. Und deswegen konnte ich nicht in der Agenturszene durchstarten. Denn damals, ich weiß nicht, wie das heute ist, ich bin jetzt zu lange raus, damals war das ja in der Tat wirklich so, dass der Lifestyle in der Agenturwelt, so Mad Men-Zeit, war ja wirklich kein 9-to-5, sondern eher, ich glaube, 10 bis 22 11. Uhr plus yeah. Wochenende. Yeah. Und das hätte sich nicht mit den Trainingsansprüchen einer Radsportlerin vertragen. Genau, und genau aus diesen Gründen habe ich mich dann so ein bisschen umgeschaut, wo ich den Fuß fassen kann und meine Leidenschaft ausleben kann, aber in menschlichen Arbeitszeiten, habe dann auch wirklich ein bisschen länger gesucht und habe dann eine Agentur gefunden, hier jetzt in Bonn, weil ich habe damals ja noch in Köln gelebt, habe dann hier eine Agentur gefunden, die humane Arbeitszeiten hatte und sie mich sogar, das habe ich dann rausgehandelt in diesem Vorstellungsgespräch mit dem damaligen Geschäftsführer, wo ich gesagt habe, ja, ich möchte den Job unbedingt, ich will aber nur 35 Stunden arbeiten, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann hat er gesagt, ja, machen wir nehmen dich. Das war eine Agentur, die gehörte zum Volksbanken Raiffeisenverband. Mhm. Und ich habe dann quasi in den nächsten Jahren den Weg frei gemacht. und weil das Genossenschaftssektor ist und so, der Bankenbereich, da war das alles so ein bisschen solider und halt nicht dieses wilde Leben der Agenturszene, sondern so eine sehr, sehr bodenständige Agentur. Und ja, da habe ich dann meine Festanstellung bekommen und habe da sehr leidenschaftlich arbeiten können, aber durfte dann immer pünktlich gehen, sozusagen, um dann noch dem Radsport zu frönen.
Jetzt lass mal ganz kurz da einhaken, Julia. Ich würde gerne zwei Aspekte aus diesem Moment deiner Vita mal rausziehen. Du hast ja jetzt schon so eben gesagt, okay, ich habe mir dann so eine Agentur gesucht, die so ein bisschen 9-to-5, in Anführungszeichen jetzt, ja, also eher so geregelt und wo es nicht so wild war wie jetzt bei den anderen. Erste Frage, die sich für mich ergibt, würdest du sagen, auch jungen Leuten, die jetzt in dieser Orientierungsphase sind oder vor dem nächsten Karriereschritt stehen, würdest du sagen, lebt da dein Purpose? Also würdest du es heute nochmal so machen, sozusagen, um es mal ganz platt runterzubrechen, jung von matt links liegen zu lassen und zur genossenschaftlichen Inhouse-Agentur zu gehen und gleichzeitig deinen Radsport zu machen? Oder würdest du jetzt an der Stelle sagen, mit der Perspektive von heute, du würdest es anders machen?
Nee, ich würde es genauso machen.
Du würdest es nochmal wieder so machen?
Auf jeden Fall.
Mhm. Okay, das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, glaubst du aus deiner Perspektive, dass es heute einfacher ist für die Leute, sowas zu kombinieren?
Nee, ich glaube, wenn einem was da wirklich wichtig ist, und es war mir einfach wirklich wichtig, ich konnte mir das nicht anders vorstellen, dann kriegt man das immer hin. Dann muss man vielleicht den einen oder anderen Abstrich, also es war gar kein Abstrich. Ich hatte ja trotzdem wirklich auch einen tollen Job und konnte mich da auch total entfalten. Und es war genau richtig so. Deswegen, ich glaube, man muss da einfach, ich hätte es bereut, es nicht so gemacht zu haben. Mhm. Weil diese Zeit, die ich da ja auch, ich habe da ja auch so viele Erlebnisse gehabt mit dem Radsport, allein durch die ganzen Reisen und dieses Teamgefühl, das kann ich ja jetzt gar nicht, könnte ich jetzt ja gar nicht mehr leben, weil A zu alt und die Zeit einfach vorbei ist und ich würde es niemals missen wollen, weil das einfach super schön war, ne? Deswegen ist es für mich genau richtig gewesen. Und das für einen Job oder überhaupt bin ich generell der Meinung, man sollte nichts so runterfallen lassen, was einem so wichtig ist für einen Job, sage ich mal, ne? Oder fürs Geld, sage ich mal. Ich habe natürlich auch auf Gehalt verzichtet, ne? Ist ja klar, wenn man ein bisschen weniger arbeitet, verdient man auch weniger. Aber das war es mir auf jeden Fall wert. Mir war die Zeit wichtiger zu haben, um das halt auch noch voll ausleben zu können.
Ja, cool. Also das war auf jeden Fall, finde ich, ein wichtiges Takeaway für die Leute, die zuhören. Deswegen habe ich es auch noch mal hinterfragt. Ja. Ich war letzte Woche beim Agency Day in Mainz im Vorfeld vom OMT. Und da wurde auch über Arbeitszeitmodelle gesprochen. Und mein Eindruck ist tatsächlich, gerade jetzt in dieser Zeit ist es einfacher, in Anführungszeichen, nicht wirklich einfacher, aber es ist besser möglich, flexible Arbeitszeitmodelle zu generieren als zu der Zeit, über die wir gerade reden. Ich weiß nicht, wir sind jetzt wahrscheinlich so im Jahr 2006, 2008, 2010 irgendwo um den Dreh.
2007, ja. 2008, 2009 war das dann so.
Genau, ja. Und da war es doch, glaube ich, noch ein Stückchen starrer als heute. Wir hatten beispielsweise einen Slot, ohne da jetzt so tief reingehen zu wollen, von Florian Hartl, Munich.io, eine Boutique-Agentur aus München, die Vertrauensarbeitszeit haben und also die haben auch ein bedingungsloses Grundgehalt so. Hm. Also die zahlen eine gewisse Summe immer aus. Also es ist sehr kontrovers diskutiert worden und ist sicherlich ein kontroverses Thema, aber ich will nur sagen damit, wo die Trends auch hingehen generell. Und bei uns ist es zum Beispiel im Print so, ich glaube, wir haben 8 MitarbeiterInnen im Print und haben 7 Arbeitszeitmodelle oder so. Ne? Also heute ist es schon ein bisschen flexibler, aber ich finde es total super und auch danke nochmal, dass du das geteilt hast, dass du sagst, nee, also wenn du schon irgendwas hast, was dir im Leben wichtig ist, abseits des Shops, dann solltest du auch nicht auf deinen Job so, so beharren und dann das nicht opfern. Das finde ich gut. Ne?
Total. Also ich bin da voll bei dir, mit auch nochmal eingehend auf diese Arbeitszeiten. Das war damals natürlich auch wirklich mega unflexibel. Also das, was ich mir da rausgehandelt hatte, das war, glaube ich, auch bei der... Das war wirklich verhandelt. Das war nicht üblich in der Branche. Ich war da die Einzige, die da so aus der Tür gehen durfte. Und das hatte aber auch natürlich das Thema, ich wollte dann auch bestimmte Jobs machen in der Agentur. Zum Beispiel den Contactor, damals hieß das Contactor, das ist der Projektmanager letztendlich.
Ja, genau.
Und das hat man mir dann lange Zeit verweigert, weil gesagt wurde, ja, du bist ja dann nachmittags nicht mehr da, wenn die Kunden anrufen. Mhm. Aber die Sache ist, ich habe das dann trotzdem gemacht. Ich habe mich dann da reingesnackt, sage ich mal so, einfach über Leistung und über Ideen und einfach gesagt, okay, dann arbeite ich da halt mit und mache einfach immer ein bisschen mehr und habe dann trotzdem die ganzen Kampagnen mitgemacht, aber war da halt nicht so der Hauptansprechpartner. Bis ich das dann über die Jahre so ein bisschen mehr aufgeweicht hatte und dann gesagt wurde, ja, okay, das machst du so gut, dann klar fährst du auch nach Berlin zum Kunden und so. Ne? Also, das war aber dann auch, das musste ich mir auch erarbeiten. Das haben die mir nicht einfach so hier vor die Füße geworfen. Ne? Da habe ich mich einfach reingesneakt.
Wie kam dann dein Team, deine Kollegen, wie kamen die damit klar, dass jetzt sozusagen eine kam, die ein anderes Arbeitszeitmodell hatte?
Ach, die waren, glaube ich, da relativ locker mit. Die haben halt gesehen, dass ich relativ viel umsetze und einfach immer mit anpacke. Und ich glaube sowieso, also, wenn man ein bisschen weniger Arbeitszeit hat, wo man dann so vor Ort sein muss, damals war das ja wirklich mit dieser Anwesenheitspflicht, wie gesagt, da ging ja auch gerade erst online richtig los, da waren wir noch wirklich in den Kinderschuhen, dann schafft man in der kurzen Zeit auch relativ viel, weil man einfach man weiß, man muss um 2 gehen und man hat eigentlich fast genauso viel auf dem Tisch. Ich bin ja natürlich auch nicht immer pünktlich gegangen. Es gab auch immer mal Projekte oder Kundentermine oder dann doch einen Pitch, wo man dann doch bis abends die Slides noch bauen musste. Das gab es natürlich auch. Also ganz weg vom Agenturleben war es natürlich nicht. Es war nur so ein bisschen gediegener als dieses, was man sonst so von damals kannte. Die sind damit gut klargekommen. Im Gegenteil, ich habe eher immer noch mehr bekommen. Ich hatte dann wirklich zum Schluss, ich hatte dann von 4 Leuten die Urlaubsvertretungen, sodass ich irgendwann das Gefühl hatte, ich kann gar keinen Urlaub mehr machen, weil ich dann einfach auch so ein bisschen Springer wurde. Ne? Das war eigentlich ganz cool. Dafür hat man mich gerne eingesetzt. Ich glaube, ich habe eine relativ schnelle Auffassungsgabe und bin auch ein relativ schneller Mensch, so von der Umsetzung her. Und dann war ich von Anfang an immer drin. Wir haben ja auch Media-Budgets betreut, große Media-Budgets, also Mediaplanung, da ganz viel gemacht. Und wie gesagt, ganz viel Print. Es war Print, Radio, ich habe Radiospots getextet, ich habe Printanzeigen getextet. Es war wirklich ein klassisches Marketing, was ich auch immer noch sehr liebe übrigens. Auch jetzt, wenn ich jetzt fast ganz digital bin.
Jetzt sind wir 2008, 2009, sag ich mal.
Ja, genau.
Jetzt sind wir bei Radiospots, wir sind bei Mediaplanung, wir sind bei solchen Sachen. Mhm. Wir sind aber noch relativ weit weg von dem Status heute. Also lass uns mal weiter entwickeln. Wie ging es dann weiter?
Ja, dann kam das Internet und die Internetseite und der erste Newsletter. Und wir hatten noch so ein Intro sogar auf unserer Internetseite. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet. So eine, wo man auf die Startseite kommt und dann ist da so eine animierte Sache, bevor es dann weitergeht.
Eine Tunnelseite?
Ja. Nee, so eine Animation, so bei uns war das damals so das Logo und dann kaufst du so einen Klick und dann kommst du wirklich auf die Seite. Kennst du das nicht noch? So
diese ja, Seite? Ja, doch, kenne ich noch. Ja. Ja, natürlich.
Das hatten wir auch, großartig übrigens. Müsste man eigentlich, wenn es um Copy-Banner, aber damals war das dieses Intro, total lustig, genau, Newsletter, also irgendwie war es so, dass auch alles, was digital dann kam, war irgendwie bei mir, irgendwie, keine Ahnung warum, dann kam es auch so, der Chef kam dann an und sagte, ja, er hätte hier gesehen, wenn man unsere Agentur googelt, dann würde ja die Konkurrenz mit einer Anzeige da sein. Also was wäre denn da los? Wir sollten uns doch bitte mal da anmelden bei Google Ads und gucken, wie das ginge, ob das überhaupt so, der war richtig wütend. Und dann haben wir uns wirklich bei Google Ads angemeldet und dann einfach da rumprobiert, ne? Wie mhm. das da so geht. Damit wir dann auch kommen, wenn die andere Agentur auch gegoogelt wird. Das weiß ich auch noch ganz genau. Das waren so diese ersten digitalen Touchpoints.
Übrigens, kleiner Seiteneinwurf an der Stelle, sorry, ich unterbreche, aber ich war ja letzte Woche beim OMT und war ein bisschen überrascht in einem Slot. Da ging es darum, dass, ja, ich kann es ja auch sagen, es war ein Slot von Vanessa Wurster, Grüße gehen raus nach Hamburg, die einen Vortrag gehalten hat, der hieß, wir haben das Relaunch mal ohne SEO gemacht. Ja. Und okay. Es war dann so am Anfang, sie sagte dann so, ja, ich muss euch alle leider das Herz brechen, hier ist ein Sichtbarkeitsindex. Und dann sahst du irgendwie so ein Unternehmen, das, keine Ahnung, 180.000 Seitenaufrufe im Monat hatte und die Sichtbarkeit ging dann innerhalb von einer Woche auf null. Also null im Sinne von zero, ja, nothing, nada, niente, nichts, null,
ach, zero. Alles schon mal wieder gesehen, ne?
Ja, genau. Und also der Punkt war dann der, dass sie gesagt hat, ist dann beauftragt worden mit ihrer Agentur, das mal schnell wieder zu richten, hat dann versucht und hat dann den Prozess so dokumentiert. Und da war die Frage, wie kommen wir hatten keine Strukturen, es gab kein Backup, nichts. Wir hatten keine alte URL-Verzeichnis und nichts von der Seite. Wie kommen wir an die, wie sind wir an die alten Daten gekommen? Und dann war ich relativ überrascht, dass ganz wenige nur die Wayback Machine kannten. Und weil du jetzt eben sagtest, wir hatten damals so eine alte Startseite, wollte ich das einfach an der Stelle jetzt nochmal einschieben. Es gibt diese Wayback Machine, liebe Audience draußen, also ihr gebt einfach ein waybackmachine.org, glaube ich, ist das. Und da sind tatsächlich ganz, ganz viele alte Seiten gehostet. Eben, man gibt man die URL ein und dann kriegt man über die letzten 10, 15 Jahre sämtliche Versionen der Website angezeigt. Also wenn du Sehnsucht zu eurer alten Intro-Seite verspürst, Julia, waybackmachine.org für dich, dann kommst
super
du weiter.
Super gut. Das kannte ich noch nicht. Großartig.
Das ist das größte, tatsächlich das größte Internetverzeichnis von Seiten auf der Welt. Ne? Das kennen die wenigsten Leute, das ist komisch. Ne?
Probier ich mal aus.
Guck dir mal die alte, ich werde es machen. Wie war denn die URL?
Ach Gott, das weiß ich gar nicht mehr genau. Es ist wenigstens Center-Werbung, aber wie die URL war wahrscheinlich www.centerwerbung.de, ganz unkreativ, aber mit oder ohne Slash.
Okay,
das klingt gut. Es war so der große Wagen, dieses Sternzeichen war unser Intro. Das hat sich dann so.
Der große Wagen. Ja. Okay. Ja, sorry, ich habe dich unterbrochen.
Ja, nee, alles gut. Das war meine Zeit bei der Center-Werbung und genau, Kontakter, Projektmanagement und so weiter und so fort waren da mein täglich Brot mit der klassischen Werbung und dann beginnt das Digitale. Ja, und was kam dann? Dann habe ich 2011 geheiratet. Mhm. Genau. Und 2013 habe ich meine Töchterlein bekommen und bin dann aus dem Job ausgestiegen, in der Tat.
Jetzt muss ich tatsächlich mal nachhaken. Es gilt immer, was du nicht beantworten möchtest, musst du nicht. Aber du hast gesagt, meine Töchterlein, deine Mädels sind ja, also du hast zwei Töchter.
Genau, also die erste ist geboren.
Die erste, okay, alles klar.
Genau, ich dachte, 2013 die erste.
Und das ist an mir vorbeigegangen.
Nee. 2013 ist das erste Töchterlein geboren und 2015 dann das zweite.
Okay, alles klar.
Ja, und da bin ich raus aus dem Job und auch sowieso auch raus aus dem Radsport. Es war dann einfach alles, war dann Kind erstmal. Mhm. Erstmal war Kind angesagt. Das war mir auch wichtig, das hatte ich mir auch so vorgenommen, da mal auszusteigen. War da aber auch nicht untätig in dieser Zeit. Natürlich, weil ich bin ja ein umtriebiger Mensch und kann auch nicht stille halten. Und habe mich dann in dieser Elternzeit wirklich dann irgendwann im Kindergarten sehr engagiert hier. Wir haben nämlich eine Elterninitiative hier in Bonn, die eine sehr, sehr schöne pädagogische Philosophie verfolgt. Das ist die Reggio-Pädagogik. Und ich fand das alles sehr faszinierend. Auch wieder zum Thema Einfluss auf Mensch, ist ja so ein bisschen vielleicht so ähnlich wie Marketing. und überhaupt auch Führung. Ich sehe immer ganz viele Parallelen zur Kindergartenwelt, weil meine beste Freundin ist auch Erzieherin und dadurch, dass ich da so ein bisschen eingestiegen bin in dieser Auszeit vom Beruf. Und da habe ich war dann im Vorstand von dem Kindergarten und habe da letztendlich gearbeitet. Genau, ehrenamtlich, das ist dann ein bisschen vorangetrieben und es war auch eine mega coole Zeit. Und habe dann diese, ja genau, meine Kinder gehabt und mir diese Auszeit genommen. Und ja, dann springen wir jetzt nach vorne. 2015 genau. War die Kleine geboren. Das war dann, ach Gott, wann war das? Ich glaube, die war dann 3. 3 war die. Also es müsste 2018 war das. Richtig. Mhm. 2018 kam man dann diese Zeit, okay, Kinder sind jetzt groß genug, sind im Kindergarten, es läuft. Was machst du jetzt?
Gehst zur Campings nach Berlin.
Das auch. Ich habe dann 2018 mir vor allen Dingen Fortbildungen erstmal gebucht. 2 Stück. Bei der IHK Köln. Übrigens sehr großartige Fortbildungen, muss ich sagen. Auch wieder Leute aus der Praxis. Mhm. Und durfte, habe mir dann witzigerweise Sachen gebucht, von denen ich so erstmal weniger Ahnung hatte oder noch wenig Berührungspunkte. Dachte aber, das könnte super spannend sein jetzt für meinen Wiedereinstieg. Und eins davon war halt SEO.
Okay.
Genau, ich hatte ja wie gesagt diese Google Ads-Erfahrungen da gemacht und dann, wie gesagt, Webseite ja auch schon betreut, aber auch damals war das ja noch sowieso eine andere Zeit, was ich dann auch mit erfahren habe, dann in dieser Fortbildung. Und das war dann wirklich so, ich bin da rein in diese Fortbildung einfach total offen und interessiert und neugierig, was ich jetzt lernen kann. Und die war beim Chris Tembrink, an der Stelle Grüße gehen raus.
Ah, Grüße an Christian, ja, genau.
Wunderbarer Mensch.
Ja, das stimmt, ja.
Der mich in diesem, dem ich auch wirklich unfassbar viel zu verdanken habe, weil ich habe auch da wieder einfach nur alles aufgesaugt, was er dann darüber gebracht hat, weil das fand ich so mega faszinierend.
Julia, darf ich mal kurz einhaken, bitte? Ja. Sorry. Weil ich möchte gerne, ich hatte den Impuls vorhin schon mal, aber ich möchte dich auch ungern stoppen, weil ich finde das so schön, wenn du drin bist. Ja. Aber ich möchte dich schon gerne auf deinem Lebensweg, und es ist mir auch wichtig, generell das Signal zu senden mit dem Podcast, wenn du irgendeinen Mentor hast, weil du jetzt gerade Christian genannt hast, ne? Und ich kenne ihn ja auch und kann das auch bestätigen, aber davon unabhängig, weil du auch vorhin sagtest, ja, ich kam dann zum Chef, der hat mich dann eingestellt, auch mit 35 Stunden. Mir ist auch wichtig, dass du, wenn du magst, auch deine Mentoren mal nennen kannst, weil ich finde, es ist total wichtig, rauszuholen, dass Menschen, dass es auf dem Lebensweg immer wieder Menschen gibt, die einem an der einen oder anderen Stelle helfen, ja, und ja. Vielleicht dann auch wieder verschwinden, aber denen man ewig dankbar ist. Das gibt es bei mir, das gibt es bei anderen.
Ich finde das so. Kann ich gleich noch was von erzählen, von einem Mentor, der gleich noch in mein Leben kommt.
Okay, dann kann ich dir aber ganz, kann ich sagen, in den bisherigen Podcasts war das auch so, dass die dann immer gesagt haben, ja, da bin ich noch heute eben noch dankbar und ich kenne das ja von mir auch. Mhm. Und ich finde es total wichtig, auch als Message nach außen, such dir Mentoren. Also geh ruhig zu Menschen hin und sag, kannst du mir helfen? Oder wenn jemand einfach auch dir geholfen hat, das dann auch zu sagen, das finde ich total wichtig. Deswegen fand ich jetzt schön, dass du Christian genannt hast. Und wenn dir auf dem weiteren Lebensweg jetzt oder in unserem Podcast noch jemand einfällt, einfach raus mit dem weil ich möchte diesen Menschen an der Stelle dann auch die Bühne geben.
Ja, also Chris auf jeden Fall hat mich sehr geprägt, weil er auch einfach für sein Thema gebrannt hat und es so gut vermittelt hat. Also ich habe, wie gesagt, ich finde, er ist ein Mensch, der unfassbar gut Inhalte vermitteln kann. Also mir war nicht eine Sekunde langweilig in so einem Ganztages-SEO-Workshop.
Und das bei SEO,
ja. Ja, und ich hatte 1000 Fragen, er hat es mega gut rübergebracht und er hat auch eine super Haltung einfach zu dem Thema. Der ist ja auch einfach ein sehr also sehr content-lastiger Mensch, ne? Und auch jemand, der Marke mitdenkt und überhaupt, glaube ich, sehr holistisch denkt und sich ja auch weiterentwickelt. Auf jeden Fall mega war diese Weiterbildung bei ihm. Und wie gesagt, der größte Schlüsselmoment war für mich wirklich so ein Aha-Erlebnis, weil, wie gesagt, klassische Werbung, typisch Penetration, Impact, Aktivierung waren ja so diese Themen, die uns immer angetrieben haben in allem. Und plötzlich kannst du gefunden werden. Das war für mich so richtig so, boah, mindblowing, krass. Ich kann einfach gefunden werden. Wie geil ist das denn, Leute? Das war für mich wirklich eine absolute Faszination. Das hat mich wirklich geflasht.
Ich habe an der Stelle habe ich tatsächlich noch eine Frage, Julia, liebe Julia.
Ja. Und zwar,
war das ja jetzt zeitlich, ich versuche immer so ein bisschen die Historie im Blick zu halten, war das ja so, sozusagen 2011 oder 2012, 13 bist du dann ausgestiegen aus dem Job?
Weil 13,
du
ja.
13 geboren und dann bist du 18 sozusagen ja. in diese Weiterbildung gegangen. Das waren 5 Jahre dazwischen.
Ja.
Wurde dann Kindergarten, Kinder und so weiter. Ist auch okay. Ja. Und die Frage, die ich jetzt aber mir stelle, ist 5 Jahre im Internet oder in digitalen Medien ist ja schon, also du hattest diese Berührung mit SEA, was ja damals noch unfassbar anders war als jetzt zu schalten heute. Wie hast du das damals empfunden nach 5 Jahren? Sagst du, hast du direkt wieder so den Einstieg bekommen, weil du die große Klammer im Kopf hattest und gesehen hast, okay, ich kann hier digitales Branding und Auffindbarkeit und so weiter, das kann ich gestalten? Mhm. Oder hast du schon damals auch das Gefühl gehabt, oh Mann, da ist echt viel passiert in der Zeit?
Also viel passiert auf jeden Fall, aber zum Schluss waren es ja nur andere Werkzeuge, ne? Und die musste ich ja erlernen und deswegen habe ich diese Fortbildung in mir gebucht, um da einfach diese Werkzeuge zu beherrschen. Aber die Methoden, also die Methoden dahinter und die Logik dahinter ist für mich halt immer die gleiche. Und das ist ja dieses, was ich glaube ich mitbringe, ist diese alte, also was ich als alte denke, aber diese grundsätzliche Denke zu, okay, wie muss sich jemand fühlen, wenn er mit einer Marke in Berührung kommt und was muss ich tun, damit ich Leute begeistere, langfristig begeistere. Und ob ich das dann natürlich löse über Social Media oder über die Webseite oder halt über einen geilen Katalog, ist für mich dann wieder nur, ne, das muss dann wie so, sowieso ja wie aus einem Guss sein, so, oder ein Kompletterlebnis, ne,
also der mit dem Erlebnisgedanken.
Genau, und dann einfach an anderen Touchpoints, ne, und, die digitalen Touchpoints haben mich von daher fasziniert, weil dieses Nutzerverhalten sich ja so verändert hatte und wir halt nicht mehr, also erstmal natürlich, damals waren ja Werbung auch stark über die Stakeholder oder die Medien begrenzt möglich. Also das, was wir heute machen können, mit Podcasts nach draußen gehen, dass jeder sprechen kann, dass jeder eine Stimme hat, dass jeder einen Kanal oder sich was aufbauen kann, das war ja alles sehr reglementiert. Also es gab halt die großen Medien, es gab die Werbeblogs, ne? Ich weiß nicht, ich glaube damals hat eine Anzeige, eine Einzelseite für so eine Werbeanzeige im Spiegel hat, glaube ich, 60.000 Euro gekostet oder so. Ne? Das war ja gar nicht so einfach, deine Botschaft da zu vermitteln, Plakat und Co. Also du brauchst auch erstmal große Budgets. Und das finde ich natürlich auch genial, dass sich das so gedreht hat, dass halt heute das feine Internet jedem so die Möglichkeit gibt, sich da was aufzubauen und sichtbar zu werden und das dann nutzen zu können. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen, weshalb ich mich so auf dieses Digitale verschlagen habe. Zum einen dieses Gefundenwerden, was ich super finde. Und halt in dem Sinne eine niedrige Einstiegsschwelle, Menschen zu erreichen, anstatt dieses hochstiliert durchgebrandete Plakat, was halt nach wie vor auch klasse ist. Ich meine, ich liebe sowieso gute Kampagnen. Wenn ich eine gute Kampagne sehe, dann feiere ich das immer, weil ich weiß, wie schwer es ist, da hinzukommen. An der Stelle kurz eingehakt, ich habe eigentlich auch immer davon geträumt, so ein krasser Texter zu sein, so ein richtiger Senior-Texter, weiß ich nicht, hab dann auch mal mit dieser Texterschmiede in Hamburg geliebäugelt, hab mich aber damals aus Imposter-Syndrom und Ähnlichem nicht mal getraut, mich da zu bewerben, weil ich es so faszinierend finde, dass es so Leute gibt, die quasi einmal im Monat in die Agentur kommen und dann so einen Claim aufschreiben, wie geil ist geil, und wieder nach Hause gehen für das nächste halbe Jahr. Also sowas wollte ich am liebsten sein, aber das hat dafür hat's nie gereicht, leider. Aber ich fand mich faszinierend, Kampagnen, die einfach richtig smart sind und einfach den Zeitgeist treffen. Also, dass Menschen merken, was ist gerade der Zeitgeist und den halt schaffen in der Kommunikation.
Aber jetzt muss ich mal, jetzt muss ich tatsächlich wieder einhaken, Julia, bevor du hier, bevor du hier zu sehr in diese Schiene kommst, weil die Menschen, die dein Buch kennen und die vielen, die es hoffentlich jetzt danach kaufen, ich sag's auch gerne nochmal, es heißt Positioniere dich, Schritt für Schritt zu deiner wirksamen Positionierung, die das gelesen haben, also ich habe selten was gelesen, was so auf den Punkt war. Das habe ich dir, glaube ich, damals als Feedback auch gegeben, wo wirklich ich das Gefühl habe, jeder Satz hat da Struktur, ist da durchdacht, passt da genau in den Kontext. Also wenn es um krasse Texte geht, dann würde ich dir vehement widersprechen. Wenn du das selbst geschrieben hast, dann bist du ein krasser Texter. Das muss ich
ja nicht. Ich meine ja mehr so die Koryphäen. Genau, ich habe es allein geschrieben, es war ja auch vor KI in der Tat. Es kam dann erst im November raus, da kam mein Buch davor raus. Und in der Tat, ich habe auch ein Jahr lang darüber nachgedacht und habe auch noch ein Jahr gebraucht, das zu schreiben. Also das war gar nicht so einfach runter.
Aber das merkt man auch. Also ist ein tolles Buch. Jetzt möchte ich trotzdem noch mal ein bisschen in der Vita weiter, ohne dich unterbrechen zu wollen. Aber wir sind ja jetzt an dem Punkt 2018, Wiedereinstieg. Mhm. Oh geil, SEO, ich kann gefunden werden. Mhm. Yippie-yay, da gehe ich rein. Wie ging es dann weiter? Wenn ich sag mal so, ich möchte, wenn ich jetzt Blick auf die Heldenreise nochmal gucke, dann haben wir am Anfang die gewohnte Welt des Mangels. Das haben wir bei dir schon beschrieben. Das war so diese Phase 16, also in deinem Lebensalter 16, 17, 18. Du hast dich so ein bisschen orientiert. Aber wir nennen das nächste, den nächsten Schritt dann den Ruf zum Abenteuer. Irgendwann merkt man, okay, ich bin jetzt sozusagen, ich bin jetzt in dieser Welt unterwegs und gibt es einen auslösenden Vorfall. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir gerade. Der Christian sozusagen mit seinem Workshop unter anderem war Teil des auslösenden Vorfalls, der dich dann bewegt hat, noch mehr ins digitale Marketing zu gehen, oder?
Ja, ich habe auch noch Social Media Weiterbildung gemacht. Also auch da habe ich mich weitergebildet. Und also der größte Auslöser war eigentlich dann wirklich diese Frage, wie steige ich jetzt wieder ein mit all diesem Wissen? Und habe mich dann auch beworben bei der einen oder anderen Sache, die ich ganz interessant fand. Hätte die Jobs dann auch bekommen, in der Tat. Und dann kam es aber anders, wie es dann so meistens ist, als geplant. Ich hatte wirklich nicht geplant und auch gar nicht auf dem Schirm gehabt, mich selbstständig zu machen. Und es war dann wirklich dieser sprichwörtliche Zufall, der sich dann ereignete in diesen kommenden Monaten. Zum einen war es so, dass mein Bruder, der ja schon immer selbstständig ist, also der hat, glaube ich, niemals angestellt gearbeitet, der hat sich direkt selbstständig gemacht. Im Filmbusiness ist der übrigens. Der hatte gerade Projekte und meinte, hey, willst du mich unterstützen? Ich brauche gerade eine Projektmanagerin, das kannst du doch. Dann sage ich, ja, gerade Zeit, ne? Kann ich machen. Okay, muss ich aber selbstständig melden. Ja, okay, wie geht das? Ja, da muss ich ja Steuernummer beantragen und ich dachte, okay, mach einfach, give it a try. Okay,
und das war dann schon Herzblut digital? Ne?
Nee. Okay. Da war noch gar nicht die Idee an, ich bleibe selbstständig und so weiter und so fort. Das war mehr so, okay, mach ich jetzt mal, ich arbeite das jetzt, das Projekt und habe ja gerade Zeit und warum nicht? Ne? Hat sie einfach gerade vor die Füße geworfen. War ein E-Learning-Projekt, das heißt, er hat ein E-Learning produziert, auch auf mehreren Sprachen mit Ärzten und ich habe jetzt eigentlich dieses Projekt einfach gemanagt, also klassisches Projektmanagement. Mhm. Und dann war es ganz lustig, dann saß ich im Café hier von einem guten Freund in der Innenstadt und habe jemanden getroffen, den ich flüchtig kannte, und der hatte eine Agentur hier in Bonn und dann habe ich einfach so kurz mit dem geredet, weil ich hatte gerade was mitbekommen, was er da auf Facebook oder so gemacht hat und habe dem erzählt, was ich da so gerade gemacht habe, dass ich hier SEO gemacht habe und Social Media Weiterbildung und wo ich herkomme und da meinte er, hey, sag mal, hast du noch kurz Zeit? Ich so, ja, hier meine Agentur ist gleich um die Ecke, komm doch mal mit. Ich so, okay. Ja, dann bin ich mit und dann hat der mir erzählt, was er da so macht und ob ich nicht Bock hätte, für ihn dann auch freiberuflich Sachen zu machen, also mitzuarbeiten.
Magst du uns verraten, wer es ist oder ist es geheim?
Das ist der Sascha Meinert gewesen.
Ah, okay. Mhm.
Den kennst du, glaube ich, auch.
Ja, kenne ich auch, ja.
Genau. Und dann habe ich quasi sozusagen auch einen Mentor getroffen, der mich auf meinen Weg gebracht hat dadurch. Wofür ich auch sehr dankbar bin, weil ich hätte das nie gemacht in dem Sinne. Der hat mir nämlich dann auch gleich sehr viel Vertrauen geschenkt und ich durfte dann ein Website-Projekt betreuen und in SEO einsteigen und er hat mich mit dem Steve Godulla verbunden, auch hier ganz großen Dank,
dass ich ihn
kennenlernen durfte und gleich mit den größten Koryphäen in Berührung kam. Ja, und dann war ich so wirklich in dieser Welt drin und da war auch klar, okay, jetzt gehst du auf den SEO-Day und auch da sofort Menschen kennengelernt, zum Beispiel den Michael Weckerlin und so weiter und so fort. Und ja, ich war dann einfach drin in dem Ding, hatte dann ja meinen ersten Kunden, sag ich mal, oder er war mein erster Kunde, der Sascha, für den ich ja da arbeiten durfte. Und dann ging es zum Ende des Jahres, das war dann wirklich, glaube ich, dann 2018, 2019 saß ich dann letztendlich auf der Couch vorm Kamin an Weihnachten in dieser Zwischenraunachtszeit und dachte mir, okay, wo geht die Reise weiter hin? Und wenn, wer willst du sein? Weil wir kommen ja wieder zurück zu dem Punkt, dass ich sehr überzeugt bin von Positionierung und so weiter und so fort. Mhm. Und dann hatte ich so eine stille Zeit und dann saß ich da und dann habe ich ein bisschen überlegt, wer willst du sein, wer kannst du sein, was zeichnet sich aus? Ja, und da kam dann Herzblut Digital einfach hoch. Dass wenn ich was bin, dann ist es Herzblut. Und digital war für mich auch klar, dass ich einfach dieses digitale Marketing unbedingt weiterverfolgen möchte, weil mir das so viel Spaß gemacht hat. Und damit war Herzblut Digital geboren. Also ich habe dann wirklich in dieser Zeit da gesessen, mir mein Logo gebaut. Und dann hatten wir auch einen Deal, der Sascha und ich. Und dann habe ich gedacht, hier bis März steht meine Website. Und der hat auch was, was er fertig machen wollte. Ja, und dann habe ich mich hingesetzt und habe Tag und Nacht daran gearbeitet. Einfach alles da reingefließen lassen und meine Webseite auch gebaut. Natürlich auch SEO optimiert. bis hinten hin. Ja, so kam das. Und so bin ich gestartet letztendlich mit Herzblut Digital.
Cool. Ja, dann hast du sozusagen, bist du ins Unternehmertum gerutscht, würde ich an der Stelle jetzt mal so sagen, ohne es wirklich geplant zu haben. Das ist schon ein wesentlicher Unterschied zu den Vieten, die wir bisher hatten. Da war es meist sehr geplant und auch vorbereitet. Und bei dir, wenn ich das jetzt so richtig rausgehört habe, ja, aber das ergab sich halt dann so. Ne? Jetzt,
es ergab sich ja.
Genau, weiß ich ja, genau, wir haben uns ja auch im SEO-Kontext kennengelernt, aber ich weiß ja, dass du dann zwischenzeitlich über diesen Schritt hinaus auch sehr im LinkedIn-Business unterwegs gewesen bist, also so Personal Branding. Und du bist ja auch heute noch bei LinkedIn Local Bonn oder Köln, glaube ich, aktiv. Und ihr macht da ja auch regelmäßig Events und du organisierst das und moderierst und weiß ich alles, was ich so mitbekomme da immer. Es ist leider geografisch von mir zu weit weg, deswegen bin ich da nie. Aber
schade.
Ja, genau, sonst würde ich da natürlich auch hingehen. Ja, genau, also erklär doch nochmal so ein bisschen. Du hast ja dann, also ich will dir noch eine Sache auch zurückspielen. Ich hatte einen Moment, also wir haben uns ja kennengelernt auf der Campix, wo ich da irgendwie quasi fast in dich reingelaufen bin, weil wir von einem Slot zum anderen gehektigt sind und dann uns nett unterhalten haben und kennengelernt haben. Und ich hatte einen Moment, an dem ich persönlich wusste, und das ist ein Moment, den kennst du noch nicht, aber es gab einen Moment, wo ich wusste, okay, die Julia Reuter, das wird mal eine ganz, ganz große im Marketing, war mein Gefühl in Positionierung. Das bist du heute auch, glaube ich. Also du bist wirklich jemand, der wirklich, also Herzblut Digital ist genau der Name, der zu dir passt. Ja, du steckst dein Herzblut in deine Projekte und jeder, der drüber nachdenkt, dem kann ich nur empfehlen, Julia mal an der Stelle kennenzulernen. Mein Julia Reuter-Moment, wo ich wusste, so als sozusagen aus der Adlerperspektive, als alter Hase in dem Business, dass das jemand ist, der echt mit Leidenschaft arbeitet, war, ich nenne ihn mal den Karl-Kratz-Moment. Und zwar waren wir beide gemeinsam in einem Workshop. Das war, glaube ich, vorm OMT, ich weiß nicht mehr genau.
Ich erinnere mich.
Ja, und da hatte Karl bestimmte Aufgaben. Ich kannte die zum Teil schon, deswegen hat er mich auch, glaube ich, also ich habe mich auch gar nicht gemeldet dann immer, aber er ist ja dann in die Audience auch gegangen, wie Karl so ist, und Grüße an ihn, wenn er zuhört. Und hat dann mit dir irgendwas gemacht, einen Zaubertrick oder was es war, ich weiß nicht. Es ging ja auch so ein bisschen um Gefühle und Imagination und Beeinflussung und sowas. Und da habe ich gesehen, wie du brennst tatsächlich. Also wirklich, wie du voll drin warst im Thema. Und ich dachte so, ja, die Julia, die ist wirklich, ich wusste es vorher schon, aber da wusste ich endgültig, diese Frau ist genau am richtigen Platz hier in diesem Workshop und in diesem Business. Deswegen auch von mir da meine Props an dich. Aber trotzdem möchte ich noch mal so ein bisschen auf das LinkedIn-Business, weil ja Branding, was du jetzt beruflich machst, und wir wollen ja nicht zu sehr in den beruflichen Kontext kommen, aber trotzdem Branding und Markenbildung ist ja heutzutage sehr eng verknüpft auch mit Personal Branding, mit Corporate Influencern. Also im Prinzip ist ja jeder irgendwie eine Marke, auch als Mitarbeiter von Unternehmen. Und vielleicht machst du da noch mal kurz so die Brücke in deiner Vita, wie du dazu gekommen bist. Das würde mich auch noch interessieren.
Genau. Also, Herzblut Digital war geboren. Und natürlich hatte auch ich am Anfang sehr, sehr viel Euphorie und wollte am liebsten alles schnell sofort. Aber auch ich hatte natürlich meine Hürden dann zu nehmen in dieser Zeit. Zum einen noch so ein bisschen Selbstfindung, also ja, was sind meine Produkte und Angebote. Ich war so drin, ich hatte ja einen Auftraggeber, ich hatte Projekte, aber das war alles noch nicht so stabil, ne? Und war auch noch unschlüssig, wo kriege ich jetzt Kunden her und so weiter und so fort. Und ich hatte da auch teilweise gedacht, okay, wenn dann Sachen wegbrechen und wie kann ich das so machen, dass ich mich auch dadurch finanzieren kann, ne? Weil kurze Randinformationen. Ich hatte mich dann auch getrennt, war dann alleinerziehend und hatte natürlich da so gesehen, musste ich auch einfach sehen, dass ich wirtschaftlich bin, dass ich das tue, was ich gut kann. Die Idee davon, dass ich SEO werde, was ich gerne geworden wäre, hatte sich dann auch rauskristallisiert, dass ich das einfach nicht sein kann in der Tiefe wie andere Experten und dass das dann auch wieder was ist, was teilweise zu sehr weggeht von dem, was ich kann. Und dann dachte ich, okay, was bringst du denn wirklich richtig Gutes mit? Und das ist einfach dieses Thema aus der alten Welt, Marke, Positionierung, die ganze Marke denken, die Touchpoints denken und dafür letztendlich die entsprechenden Inhalte zu erarbeiten. Und dass ich auch sehr inhaltsstark war, auch vom Texterischen her, ne? Allein von den Projekten her war halt klar, okay, es geht eher in Richtung Content-Marketing, aber natürlich mit dem SEO-Wissen-Background und auch Content produzieren für Marken. Also was ist so der Unterschied zu einer normalen Content-Agentur, dass ich halt die Marke mitdenke? Also wie kann ich mich abgrenzen? Also all diese Positionierungsthemen, die ich ja selber auch beantworten musste, um meine Brand letztendlich so also auszumalen, ne? Mit einem guten Angebot. Und dann bin ich nach draußen gegangen, weil ich dachte, okay, ich bin keiner, der sich ans Telefon setzt, Kaltakquise ist nicht meins. Die Seiten waren optimiert, aber das dauert ja auch alles ein bisschen, bis man gefunden wird. Und dann bin ich losgezogen, bin auf Barcamps gegangen und habe mir einen Vortrag gebaut und war da auch wirklich sehr, sehr mutig, ganz, ganz weit außerhalb meiner Komfortzone. Hab's aber einfach gemacht und da kam unheimlich viel schönes Feedback wieder. Und meinen zweiten ganz, ganz wichtigen Kunden, den habe ich dann im Sommer gewonnen. Also dann war ich quasi selbstständig, hatte schon so ein bisschen Umsatz, aber noch nicht so richtig großen Umsatz, dass ich sage, okay, safe und so. Und den habe ich beim Barcamp gewonnen. Der hat selber dann einen Vortrag gehalten. Das ist der Reimer Kosak. Mit dem durfte ich auch über 4 Jahre arbeiten. Mhm. Ein ganz, ganz toller Mensch, lebt mittlerweile in Portugal. Bin ich auch sehr, sehr dankbar. Ja, weil ich unfassbar viel von ihm gelernt habe, auch gerade über Remote Work, über Arbeitskultur.
Du bist ab und zu auch mal dort, oder?
Ich war ab und zu auch dort, genau. Im Moment arbeiten wir leider nicht mehr zusammen, aber es war eine ganz, ganz tolle Zeit. Und ich war, habe selber einen Vortrag gehalten, war in seinem Vortrag und sein Vortrag war einfach auch wirklich großartig. Der hieß, was dir deine Agentur nicht verrät. Und ich habe ihm nach dem Vortrag einfach angesprochen, habe gesagt, hey, mit Menschen wie du will ich arbeiten. So, da kam unser Kontakt zusammen. Und dann kam unsere Zusammenarbeit zustande, dass er gesagt hat, hey, willst du mich nicht begleiten mit Content und Co.? Ich gebe dir jetzt hier ein digitales Whiteboard, Miroboard, feel free. Ja, und dann bin ich losgestiefelt, weil ihm war wichtig auch LinkedIn. Damit kommen wir nämlich zu dem LinkedIn-Thema. Immer wichtig, auf LinkedIn sichtbar zu werden und natürlich auch Website und Co. Und da durfte ich mich austoben und habe dann letztendlich da seine Personal Brand aufgebaut. Sowohl in der Sichtbarkeit, dass er halt als Keynote Speaker sichtbar ist, dass er da gefunden wird, da haben wir was gebaut, als auch vom Inhalt her. Und das war so mein erster wichtiger dann Kunde. Und er hat mich dann auch weiterempfohlen an auch einen sehr, sehr wichtigen Kunden, mit dem ich heute noch zusammenarbeiten darf, also schon über 5 Jahre, bin ich auch sehr, sehr dankbar, mit dem Steffen Kunert von Digital Apotheke. Auch da durfte ich dann Content-Marketing machen und Markenführung. Und das waren letztendlich dann 2 ganz wichtige Projekte für mich und meine Grundpfeiler. Und darüber kam dann das eins zum nächsten, dann wurde ich weiterempfohlen, ne? Für LinkedIn, kannst du nicht auch LinkedIn-Workshop machen? Ja, mach ich einfach. Und dann habe ich LinkedIn-Workshop gebaut, habe dann da LinkedIn-Workshops gemacht für einen Verband, wo ich auch weiterempfohlen wurde. Und dann kam noch das Thema, LinkedIn noch weiter zu vertiefen, weil ich ja in den Workshops und so dann schon drin war. Dann da mit einem Verlag hier in Bonn von auch einem sehr guten Bekannten und Weggefährten von mir, dem Dr. Professor Thorsten Bonne, sage ich jetzt mal so ganz hochtrabend, der hat einen Verlag gegründet, einen digitalen Verlag, Vitello Verlag, und der hat dann gesagt, da willst du nicht so ein LinkedIn-Booklet für uns machen? Und dachte ich, ja super, mach ich mal. Ja, und da war einfach klar, dass du die Plattform natürlich dann total auseinander nimmst, wenn du darüber auch so ein E-Learning-Format schreibst und Lerneinheiten und Videos und Co. Und dadurch bin ich halt sehr, sehr tief auch in das LinkedIn-Thema eingestiegen und weil meine Kunden ja auch dann die noch dazu kamen, über die nächsten Jahre alles B2B, also Schwerpunkt B2B waren und LinkedIn einfach ein sehr, sehr wichtiger Touchpoint war, zusätzlich zu natürlich den ganzen anderen Content, den wir gemacht haben und auch Website-Content. Ja, war das einfach so mit einem der Punkte, die ich dann damit, sage ich mal, auch beraten habe, weil es so ein wichtiger Touchpoint ist, ne, in diesem B2B-Game, sage ich mal so.
Jetzt sind wir sozusagen fast angekommen im Hier und Jetzt, glaube ich. Du betreust mittlerweile große Kunden. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber da du es ja öffentlich machst, zum Beispiel Dr. Oetker, glaube ich, ne, und so weiter. Ja. Zwei Fragen habe ich dazu noch, liebe Julia. Mhm. Frage 1, die etwas wahrscheinlich angenehmere Frage. Bist du jetzt im Moment angekommen? Bist du glücklich mit deinen Kunden, deinen Projekten oder hast du... Sagst du, okay, es gibt noch Dinge, die ich verändern möchte oder wo ich hin will?
Da verändern möchte ich immer ganz viel. Bitte? Ich glaube, verändern will ich immer ganz viel. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob man als Selbstständiger jemals ankommt. Ich glaube, dieses sich selbst neu erfinden und immer angetrieben sein von Sachen, das ist bei mir ganz groß. Also ich will auch immer alles noch mal besser machen, ne? Und du siehst es jetzt nicht, aber hier hängt so ein Fenster mit so Post-its. Ich mache dann immer einmal im Jahr meine Post-its, was ich in dem Jahr erreichen möchte. Da hängen dann immer so 5, 6 Post-its. 3 schaffe ich, die anderen 3 leider nicht. Und ich habe immer total viele Ideen, aber natürlich immer viel zu wenig Zeit. Und ja, ich bin, glaube ich, immer getrieben auch einfach, ne? Von Ideen, von, ich könnte noch ein Buch schreiben und von Sachen, die ich noch machen möchte. Das ist einfach so. Und zusätzlich natürlich die Projekte treiben sich auch enorm an. Also wenn ich ein Projekt annehme, ich habe mir so ein paar Grundsätze gemacht für meine Selbstständigkeit, an die halte ich mich auch möglichst sehr akribisch, weil es mein Überleben rettet.
Magst du uns mal einen davon,
genau, einer davon ist zum Beispiel, dass ich maximal immer 5 Kunden gleichzeitig annehme und nicht mehr, um mich einfach nicht zu verzetteln, ne? Dass ich mich da konzentrieren kann, dass ich einen guten Fokus habe, dass ich das Projekt auch ordentlich betreuen kann. Und weil natürlich ganz viel drumherum kommt, vom Onboarding, bis du dann so drin bist, diese ganze Einarbeitungszeit. Das ist für mich so einer ganz wichtiger Grundsatz, von dem ich nicht abweichen möchte. Ne?
Also ich hätte noch eine ganze Menge andere Fragen. Ich habe vorhin das Thema, da hast du einmal was über den Urlaub erzählt und so, da hätte ich jetzt noch Fragen, das lasse ich alles mal weg, weil ich glaube, selbstständig bedeutet auch, alleinerziehende Mutter und selbstständig bedeutet auch sehr viel Druck, ja, aber da möchte ich gar nicht drauf eingehen jetzt, sondern ich habe noch eine Sache, die ich immer gern rausarbeite, aber das ist kein Muss. Also, wenn du jetzt sagst, habe ich eigentlich nicht auf meine Frage gleich, wenn das die Antwort ist, das ist total okay. Du musst dir nicht irgendwie sozusagen was überlegen, aber gerade diese Phase, du hast ja gesagt, und jetzt ist es bei dir so ein bisschen privat und Business kombiniert, aber du hast ja gesagt, das war dann die Phase, ich habe mich getrennt, war alleinerziehend, habe mich sozusagen quasi auch auf dem Weg in die Selbstständigkeit begeben oder war an dem Punkt. Jetzt stelle ich mir das, du hast das alles so eloquent erzählt und wir gehen natürlich relativ schnell drüber, aber ich glaube schon, dass das eine schwere Zeit ist. Und worauf ich nochmal hinaus will bei Behind the Story immer, ist die gezielt, deswegen frage ich auch gezielt danach, gab es auf diesem ganzen Lebensweg, den wir jetzt mal so im Schnellverfahren durchleuchtet haben, gab es da irgendwo einen Moment, wo du gesagt hast, okay, da habe ich echt gestruggelt, das war echt eine Hürde, da hatte ich eine Herausforderung und habe gedacht, ich schaffe das nicht. Also A, gab es den Moment und B, das ist mir am allerwichtigsten eigentlich, weil eigentlich hat jeder Mensch solche Momente gehabt im Leben, aber wie gehst du mit sowas um? Das ist mir noch mal wichtig.
Also ja, auf jeden Fall. Ich habe so Momente immer wieder, weil ich generell eigentlich, glaube ich, ein Overthinker bin und auch echt ängstlich bin. Ne? Also es ist ganz viel, mache ich außerhalb der Komfortzone. Das ist einfach so. Ich mache es aber einfach immer. Also ich traue mich, es zu tun, obwohl ich eigentlich totale Angst davor habe. Ne? Und natürlich ist es teilweise sehr herausfordernd gewesen mit Trennung und Kleinkindern und Arbeiten. Aber ich bin einfach immer... Ich habe immer gesagt, nach vorne, also Augen auf und durch ist so mein Motto. Einfach immer der Sache ins Auge sehen und es einfach so gut wie möglich anpacken, umsetzen und die Power reingeben, die da ist, um es einfach gut zu machen. Und ich glaube, solange man mit so ein bisschen mit dieser Haltung unterwegs ist, wird irgendwie gut, dann durchlebt man auch so ein bisschen diese schwierigen Phasen. Ne? Vielleicht habe ich jetzt nicht so ein ausgeprägtes Privatleben wie andere und ich bin auch sage ich mal, ja, vielleicht auch nicht der Klassiker hier so im Ort oder so, ne? Schon, glaube ich, ein bisschen so ein Exot. Aber ich finde das auch nicht schlimm. Ne? Ich will auch gar nicht diesen klassischen Weg wie alle. Ich habe das ausprobiert mit Kindern und Co. Und das ist doch super, ich liebe meine Kinder. Aber ich bin da, glaube ich, schon auch ein bisschen anders unterwegs als andere, ne? Weil die Kinder natürlich auch hier immer miterleben. Da war ja noch Corona-Krise und Co. Natürlich auch den Job miterleben. Und da habe ich natürlich auch manchmal so vor allem diese klassischen Rabenmutter-Momente. Ja, du guckst so, aber ich hab in der Tat, das ist auch wirklich ganz schrecklich gewesen.
Nee, ich guck so, weil ich ein, zwei Momente so mitbekommen habe bei dir ja auch mal, als wir auf Konferenzen waren und so. Und
ja,
ich hab gemerkt, wie du an dir selbst zweifelst dann und
großer
bin Struggle total Beispiel, okay.
Ja. Ich hab mal eine Reise gebucht zu einem Kunden und war dann so im Work-Fokus, dass ich quasi alles ausgemerkt habe und wenn nicht was in meinem heiligen Kalender steht, und es stand leider nicht drin und es ist echt peinlich, das erzähle ich jetzt aber trotzdem. Und ich hatte dann diese Reise gebucht und sagte, ging auf die Straße runter, traf meine Freundin, ja, ich habe Portugal gebucht, ich fliege hier zum Reimer für 10 Tage arbeiten. Ja, wann denn? Wann geht's denn los? Ja, cool, 4. Januar. Echt, hat Carotta nicht am 8. Geburtstag? Ich so, Scheiße. Ja.
Ja, okay,
verstehe ich aber. Habe ich in dem Moment den Geburtstag von meiner Tochter vergessen. Das ist schon hart.
Kann ich aber komplett verstehen. Wer dich kennt, weiß das. Du bist dann tatsächlich auch so. Und ich frage mich manchmal so, wo kommt die ganze Energie her? Ne? Also, aber krass, du hast ja nicht nur diese Business-Energie, so wie ich dich kenne und von früher kannte oder kenne, wahrgenommen habe, sondern du hast ja auch noch die Energie auf dem Rad dann zusätzlich. Also, das ist schon Wahnsinn.
Was ich bin so.
Für eine Verbrennungsmaschine bist sozusagen. Und das ist positiv gemeint. Der hört sich jetzt irgendwie ein bisschen komisch an.
Ja, ich bin so ein High-Energy-Mensch halt.
Ja,
ich habe eine extrem hohe Energie und ich brauche auch wirklich, für mich ist zum Beispiel der Radsport dann die Meditation. Ich brauche es auch, um runterzukommen. Mhm. Also, das kann auch herausfordernd sein, vor allen Dingen für andere, die dann denken, oh Gott.
Ja,
ich habe das mit dem Geburtstag, das muss ich noch erzählen, ich habe das wieder gut gemacht natürlich. Sie durfte dann zweimal feiern. Einmal mit ihr und dann nochmal mit mir. Richtig cool. Fand sie auch richtig cool. Wo sie sagt, zweimal Geburtstag.
Mama, vergiss bitte wieder meinen Geburtstag.
Ja.
Ja, cool. Ich kann dir einfach nur, ich möchte dir, bevor wir dir schon in die Abschlussfragen kommen, möchte ich dir einfach zurückspielen, auch aus meiner Seite. Wir haben jetzt ja dieses Treffen von uns und diese lustige Anekdote, die haben wir gar nicht mit drin gehabt, weil ich glaube, war so viel anderes Wichtiges und Wertvolles jetzt, was du erzählt hast. Ich glaube, das ist viel wichtiger, aber es gibt, also ich habe ja unheimlich viele Menschen, die ich kenne in meinem Netzwerk und ich mag sehr authentische Menschen und Menschen, die das lieben, was sie tun und das mit Herzblut tun, sage ich jetzt mal, was sie tun. Und ich könnte auf viele Bekanntschaften verzichten, aber auf dich würde ich ungern verzichten.
Oh.
Weil du bist einfach wirklich ein sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr akribischer Mensch. Also ich habe ja eben, du hast mir eben exklusiven Einblick in deine Workshop-Unterlagen für nächste Woche gegeben. Das ist unfassbar, was für eine Mühe du dir machst. Und ich glaube, ist so, wie ich gesagt habe. Ist sehr schön, dass du so bist. Und ich wünsche dir allen Erfolg überhaupt generell.
Oh, danke schön.
Trotzdem haben wir noch ein paar Abschlussfragen. Frage Nummer 1. Gibt es irgendeine Frage, die ich vergessen habe oder irgendwas, was du gerne noch erzählen möchtest, was du den Menschen mitgeben möchtest?
Nee, ich glaube, ich glaube, dieses Scheitern oder auch diesen Struggle, den haben wir alle. Ne? Auch vor allen Dingen sowas wie Existenzangst, ne? Glaube ich auch gerade bei uns Riesenthema, habe ich auch. Mhm. Aber zum Schluss, ne, ich versuche mich dann immer zu beruhigen mit dem, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und dann kannst du das ja auch immer noch machen, wenn es dann eintritt. So, um sich nicht die ganze Zeit irre zu machen im Kopf.
Ich glaube, jemand wie du, ganz ehrlich, und das ist mein voller Ernst, ich glaube sowieso generell, sagen wir es mal anders, damit es nicht, der Marco sagt immer Wattebällchen oder eine Schleimspur im Studio, damit es nicht so eine Schleimspur wird. Generell Menschen, die lieben, was sie tun, also die aus Überzeugung das tun, was sie tun, so wie du, und das nehme ich für mich jetzt auch mal in Anspruch, ganz unbescheiden, die haben immer auch irgendwelche Optionen. Also es ist natürlich so, Overthinker, die sind dann oft auch so, dass sie halt einfach alle Szenarien zu intensiv überdenken und dann eher negativ denken. Aber ich glaube, ganz ehrlich, also mein Gefühl ist, du würdest immer in irgendeiner Agentur unterkommen, weil jeder froh wäre, jemanden zu haben wie dich. Also von daher, ich glaube, da brauchst du dir
gar keine Sorgen zu machen. Ja, es gibt immer irgendeinen Weg, ne? Irgendeinen Weg
gibt es
immer.
Da brauchst du dir gar keine Sorgen zu machen. Zweite Abschlussfrage. Du darfst dir heute Abend etwas wünschen, wenn du ins Bett gehst. Ich habe mich gerade so zwischendurch mal gefragt, ob du überhaupt müde wirst, so richtig abends.
Ja, doch.
Ja, okay. Ja. Wenn du müde bist heute Abend, du gehst ins Bett und du schließt deine Augen, dann darfst du dir irgendwas wünschen, egal was, für dich, für deine Kinder, für die Familie, für die Welt, für Gott weiß wen. Was ist morgen früh auf der Welt anders?
dass alle Menschen selbstreflektiert sind.
Dass alle Menschen selbstreflektiert sind. Okay, das lasse ich einfach mal so stehen. Und meine allerletzte Frage, liebe Julia, und dann sind wir auch schon durch. Hast du eine Idee für einen Menschen? Du hast ja einige deiner Mentoren jetzt genannt. Gibt es Menschen, von denen du sagst, die haben eine interessante Vita, die müsstest du mal in deinen Podcast einladen?
Ja, ich würde sagen, der Chris. Der hat ganz tolle Sachen zu erzählen. Mhm. Okay. Der wäre, da würde ich den Podcast auch sehr, sehr gerne hören, in der Tat.
Okay,
das wäre auch so einen spannenden Lebensweg und der brennt ja auch so für seine Sachen, also.
Ja, also da waren einige dabei, die, also ein paar standen auch schon bei mir auf der Liste, der Steve und der Michael natürlich auch, die kommen auch irgendwann
dran, sehr gut.
Werden gefragt, aber den Christian hatte ich tatsächlich, glaube ich, noch nicht, den habe ich jetzt notiert.
Großartig.
Julia, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Zeit.
Ich danke dir für die schönen Fragen und die schöne Vorbereitung.
Ja, sehr gerne und ich bin sehr froh, dass ich in dem Podcast immer wieder mal so verschiedene Lebenswege durchleuchten kann und hinterfragen kann, weil ich glaube, das sind die Gespräche, aus denen wir alle am meisten lernen, wenn man so ein bisschen am Lagerfeuer zusammensitzt und mal aus dem eigenen Leben erzählt und sagt, an der Stelle war ich mutig und an der Stelle bin ich den Weg gegangen und an der Stelle habe ich gestruggelt, dann ist das, glaube ich, auch ein Stück Branding und
Personal. Ja. Ja. Und eigentlich müsste es auch mal eine Folge über deinen Weg dann geben.
Oh Gott, das wird eine Doppelfolge dann. Du kennst mein Alter. Okay.
Why not?
Julia, ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder bei irgendeinem Event. Das wäre sehr schön. Vielleicht komme ich mal zum LinkedIn-Local nach Köln oder so. Mal gucken, wenn es passt. Ich danke dir und sage Tschüss. Bis irgendwann mal.
Vielen Dank.
Ciao.
Ciao.